Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Dazu begrüßt sie heute Silke Hane. Schönen guten Tag. Bei uns geht's heute um sich schnell wendende Blätter. Gestern Abend schien es die Lösung des schier endlosen Brexit-Streits um die irisch-nordirische Grenze zu sein. Die EU wollte rechtliche Garantien geben, wonach bis Ende 2020 nach anderen Lösungen gesucht werden sollte als einer erzwungenen Mitgliedschaft Großbritanniens in einer Zollunion mit Europa. Doch der Rechtsberater der britischen Regierung sieht dadurch keine geänderte Lage. Was das aus der anfänglichen Euphorie an den Börsen gemacht hat, ist gleich eines unserer Themen. Zunächst aber bleiben wir im Inland und blicken auf den größten deutschen Autohersteller. Auch im vergangenen Jahr hat die Aufarbeitung des Abgasskandals den Volkswagen-Konzern mehr als 3 Milliarden Euro gekostet. Es laufen weiter Verfahren. Der Skandal ist alles andere als abgehakt. Und doch, finanziell steht das Unternehmen wieder extrem gut da. Heute haben die Wolfsburger detaillierte Ergebnisse vorgestellt. Der Gewinn steigt, sodass offenbar auch Geld für eine große Elektrooffensive in den Kassen ist. Hilke Janssen berichtet.
Mehr Elektroautos und mehr Software in den Fahrzeugen. Der traditionelle und eher träge VW-Konzern steckt mitten im Wandel. Den Autoherstellern sitzen die politischen CO2-Grenzwerte im Nacken. Auch darum muss Volkswagen mehr Elektroautos bauen als bisher geplant. In den kommenden 10 Jahren will der Konzern 22 Millionen E-Fahrzeuge verkaufen, sagt Konzernchef Herbert Diess.
Um den CO2-Fußabdruck unserer Flotte zu senken und die strengen EU-Vorgaben zu erfüllen, spielt der Elektroantrieb eine absolute Schlüsselrolle. Aus unserer Sicht gibt es in der nächsten Dekade keine Alternative zur Elektromobilität.
Dies wünscht sich, dass jetzt auch die Politik mitzieht. Nicht mehr nur diskutieren, sondern bitte mitmachen. Das ist seine Botschaft in Richtung Berlin. Um die CO2-Werte runterzukriegen, sei eine schnelle Energiewende nötig. Weg vom Kohlestrom, findet der VW-Chef. Und auch die Kunden müssten unterstützt werden.
Mieter und Eigentümer müssen zum Beispiel ein Anrecht auf die Installation privater Wallboxen bekommen. Vor allem in den Städten könnte man mit speziellen Fastlanes oder mehr Parkplätzen und Ladestellen sinnvolle Anreize für Elektroautos schaffen.
Mehr Elektroautos zu bauen bedeutet langfristig weniger Arbeit für die VW-Belegschaft. In den kommenden Jahren streicht Volkswagen allein in Deutschland knapp 30.000 Stellen. Konzernbetriebsratschef Osterloh hatte den Vorstand kürzlich scharf kritisiert und auf das schlechte Management geschimpft. Der VW-Konzernchef nimmt das heute gelassen.
Der Osterloh, der ist emotional, ja, aber er zeichnet sich eben schon auch dadurch aus, dass er das Unternehmen fast wie kein anderer kennt, auch die Schwächen wie kein anderer kennt und dass er sehr unternehmerisch denkt. In der Summe sind wir da bisher, glaube ich, ganz gut zurechtgekommen.
Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen massive Probleme mit dem neuen Abgastest WLTP. Zehntausende Autos konnten nicht pünktlich geliefert werden. 1 Milliarde Euro hat das gekostet. Auch in diesem Jahr könnte WLTP weitere Schwierigkeiten machen. Volkswagen glaubt aber, das inzwischen deutlich besser im Griff zu haben.
Hilke Janssen über Zahlen und Pläne der Volkswagen AG. Der Pfundkurs hoch, die Aktienindizes in Asien ebenso. Heute Morgen sah es für die Finanzmärkte so aus, als sei der EU und Großbritannien gestern Abend ein Durchbruch gelungen. Doch die neuen Zusicherungen der EU zum Brexit-Abkommen in Sachen EU-Außengrenze in Irland schaffen nach Einschätzung des Rechtsberaters der britischen Regierung keine grundlegend geänderte Lage. Anne Demmer aus London.
Der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox winkt die Änderungen am Brexit-Deal nicht einfach durch. Er räumte erneut Bedenken ein. Der juristische Chefberater von Theresa May hatte am Vormittag ein rechtliches Gutachten vorgelegt. Darin erklärte er, die Zusagen der EU an May verringerten das Risiko, dass Großbritannien unbefristet und unfreiwillig im Backstop gehalten werden könne. Das Königreich hätte allerdings im Falle von unüberwindlichen Meinungsverschiedenheiten weiter keine rechtliche Handhabe, um aus der Auffangregelung zur irischen Grenze auszusteigen. Insbesondere die nordirische Partei DUP und die konservativen Brexit-Hardliner wollten ihre Entscheidung von Cox-Einschätzungen abhängig machen. Damit könnte eine Mehrheit für Mays Deal erneut in weite Ferne rücken. Am Abend werden die Abgeordneten im britischen Unterhaus über das mit der EU ausgehandelte Abkommen abstimmen. Sollte die britische Premierministerin erneut eine Niederlage erleiden, kann das britische Unterhaus morgen einen No-Deal-Brexit verhindern. Stimmen die Abgeordneten mehrheitlich gegen einen Austritt ohne Abkommen, können sie am Donnerstag entscheiden, ob sie den Brexit verschieben wollen.
Anne Dämmer aus London war das und die Frage an Jan Plate an der Frankfurter Börse. Im asiatischen Handel wurde die vermeintliche Annäherung zwischen EU und Großbritannien abgefeiert. Inzwischen hat sich die Stimmung gedreht, ja, und Grund sind diese Äußerungen des britischen Generalstaatsanwaltes.
Trübt die Stimmung an den Märkten. Am Währungsmarkt hat das britische Pfund gegenüber dem Euro und dem Dollar deutlich ins Minus gedreht, verliert jetzt jeweils rund 0,5% und auch beim deutschen Aktienindex DAX sind die frühen Gewinne dahin. Der DAX jetzt mit einem kleinen Minus von 0,25% bei 11.520 Punkte, was uns zum Börsengespräch mit Ulrich Kater, dem Chefvolkswirt der DK Bank, bringt. Also, man versucht, sich anzunähern, aber ein harter Brexit ist nicht vom Tisch.
Nein, definitiv nicht. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, warum heute Morgen da so ein großer Hype um diese neue Vereinbarung gemacht wurde. Denn es ist substanziell nicht viel Neues gewesen. Ein Schiedsgericht über die Frage, ob man sich nun geeinigt hätte oder was man dann machen sollte, gibt es auch schon in dem Austrittsabkommen. Man hat versucht, das ein bisschen zu stärken auf die Möglichkeit, unilateral einseitig von den Briten sich zurückzuziehen. Aber um das zu verstehen, braucht man wahrscheinlich eine höhere Ausbildung im Rechtswesen. Und nicht umsonst war es ja auch der Rechtsberater der britischen Regierung, der das Ganze jetzt wieder ein bisschen tiefer gehängt hat.
Was lässt das jetzt aber zurück, sozusagen, dieses rechtlich bindende Instrument, diese Zugeständnisse an Theresa May und Großbritannien? Lässt das dann vielleicht weitere Zugeständnisse und eine gewisse Schwäche der EU in Verhandlungen fürchten?
Also die Europäische Union hat sich bei den bisherigen Verhandlungen in allen Belangen von Rechten der EU-Bürger über das Austrittsgeld, was noch zu zahlen ist, bis hin zum Austrittsabkommen auf voller Linie durchgesetzt. Das entspricht auch der handelspolitischen Machtverteilung, dem großen europäischen Binnenmarkt und dem dann doch nur mittelgroßen bis kleinen britischen Markt. Und dieses Ungleichgewicht wird auch in den nächsten Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich bestehen bleiben. Es ist eventuell auch ein bisschen die Täuschung, die Briten über ihre eigene Bedeutung in der Weltwirtschaft gehabt haben. Denn mit 2% ist die eben wahrlich nicht mehr so groß wie früher.
Wenn wir mal kurz auf die britische Wirtschaft schauen, nach Angaben des Statistikamtes ONS ist die britische Wirtschaft zu Jahresbeginn trotz der Brexit-Risiken so stark gewachsen wie seit 2 Jahren nicht mehr. Aber wie ist das einzuordnen, meinen Sie?
Der harte Brexit wird weder an den Finanzmärkten noch in der Unternehmenswelt so wirklich geglaubt. Man kann es sich einfach nicht vorstellen, dass von heute auf morgen die Geschäftsgrundlagen für Transaktionen über die Grenze einfach wegfallen. Und das ist der Grund, warum die Wirtschaft sich auch einigermaßen gehalten hat. Das britische Wachstum ist zurückgegangen, aber im Konzert mit den anderen Ländern. Es gab eine weltwirtschaftliche Abschwächung und da sind die Briten auch hineingeraten, aber in der Tat nicht wesentlich mehr.
Die OECD und die Bundesregierung, die rechnen ja für dieses Jahr mittlerweile mit deutlich weniger deutschem Wirtschaftswachstum. Wovon gehen Sie bei der DK Bank denn aus?
Also wir sehen für Deutschland immer noch ein Wachstum in diesem Jahr von einem guten Prozent. Wir rechnen damit, dass die Abwärtsspirale sich jetzt langsamer dreht und sich dann auch aufhört zu drehen. Die ersten Frühindikatoren sind schon wieder ein wenig freundlicher. Es hat dies nichts mit dem Brexit zu tun, sondern wir haben eine Abschwächung in China gesehen. Das war der wesentliche Grund, warum die gesamte Weltwirtschaft, und zwar nur der Industriebereich, alle anderen Sektoren und damit auch die größten Teile der Volkswirtschaften sind relativ stabil. Warum der Industriebereich allerdings tatsächlich in eine Rezession geraten ist. Aber wir denken, dass wir hier das Gröbste gesehen haben.
Und schauen dann doch nochmal, wie die Sache mit dem Brexit ausgeht und sich entwickelt. Danke für heute und soweit erstmal Ulrich Kater von der DK Bank.
Danke an Ulrich Kater hier auch aus dem Studio in Köln. Jan Plater, dann sprechen wir jetzt noch über den restlichen Handelstag bisher. Zum Beginn der Sendung haben wir gehört, dass der Volkswagen-Konzern eine Elektrooffensive plant. Genauso heute aber auch die Meldung, die Kernmarke verbucht eine gesunkene Rendite. Wie bewerten die Anleger die VW-Bilanz?
Ja, die Anleger sind bei Volkswagen doch eher erstmal enttäuscht, weil eben das Renditeziel verfehlt wurde und die Aktie von Volkswagen doch mit einem deutlichen Minus von mehr als 1% und damit verliert die Volkswagen-Aktie deutlicher als die anderen Autobauer bzw. BMW oder Daimler, die notieren gegenüber gestern kaum verändert.
Schauen wir auf den Bankensektor. Finanzminister Olaf Scholz hat gestern noch informelle Gespräche von Deutscher und Commerzbank bestätigt. Wie sehen denn heute zur Mittagszeit Aktionäre das Thema Fusion der Geldhäuser?
Na, nach den jüngsten Gewinnen bei den Aktien geht es nun erstmal wieder etwas nach unten. Die Papiere der Deutschen Bank aber zum Beispiel verlieren 2,5%. So mancher auf dem Börsenparkett bezweifelt ja auch, dass eine Fusion für die Aktionäre der Deutschen Bank vorteilhaft wäre. Aber auch die Anteilsscheine der Commerzbank geben 2,5% nach. Und es gibt heute noch verschiedene Stimmen. Die Gewerkschaft Verdi ist klar gegen eine Fusion. Oder zum Beispiel auch Maja Kolak, Präsidentin des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken. Die hat heute geäußert, es sei nicht Aufgabe des Staates, nationale oder europäische Champions zu schaffen. Champions entstünden im Wettbewerb als Folge guter unternehmerischer Entscheidungen. Große Unternehmen seien oft nicht die besseren Unternehmen. Und wenn sie scheiterten, dann treffe es am Ende nicht selten den Steuerzahler. Soweit Zitat Ende der Präsidentin des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken. Und da bleibt eben noch weiter viel Diskussionsbedarf.
Und dann fehlen uns für heute noch die Entwicklungen beim Euro, bei den deutschen Staatsanleihen und beim Goldpreis.
Der Euro kann zulegen auf 1,1269 $. Die deutschen Staatsanleihen sind heute etwas weniger gefragt. Damit kommt die Rendite aus dem Minusbereich heraus und liegt jetzt die durchschnittliche Rendite bei genau 0%. Der Goldpreis kann etwas zulegen und notiert bei rund 1,296 $.
Die Informationen aus unserem Börsenstudio, die kamen heute von Jan Plate. Vielen Dank. Ab kommendem Dienstag sollen in Deutschland die Frequenzen für den neuen 5G-Mobilfunk versteigert werden. Die Technologie ermöglicht extrem schnelle Internetverbindungen, auch unterwegs. Fraglich ist, ob beim Ausbau auch Technik des chinesischen Netzwerkausrüsters Huawei zum Einsatz kommen sollte. Die US-Regierung macht seit Wochen massiv Druck auf andere Länder, dass es nicht dazu kommt, auch auf Deutschland. Eine neue Eskalationsstufe wurde hier gestern Abend gezündet. Die USA drohen, die Zusammenarbeit etwa mit Geheimdiensten in Deutschland einzuschränken, sollte Huawei zum Zuge kommen. Christoph Schäfer mit Einzelheiten und Reaktionen aus Berlin.
Diese Bundesregierung braucht keine Aufforderung oder Hinweise des amerikanischen Botschafters, um sicherheitspolitisch sinnvolle Schritte einzuleiten. So das Statement von Michael Große-Brömer, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, heute in Berlin. Er reagiert damit auf den Brief des US-Botschafters in Deutschland, Richard Grenell. Dieser hatte einem Artikel des Wall Street Journals zufolge in einem Brief an Wirtschaftsminister Altmaier angekündigt, der Austausch von Geheimdienstinformationen und anderer Daten könne nicht mehr im bisherigen Umfang erfolgen, sollte Deutschland auf Huawei-Technologie im 5G-Sektor zurückgreifen. Der CDU-Politiker Große-Brömer zeigt sich zuversichtlich, dass es bei Huawei eine Lösung geben werde. Wenn es im deutsch-amerikanischen Verhältnis zu Schwierigkeiten komme, werde in letzter Konsequenz die Bundeskanzlerin mit dem amerikanischen Präsidenten auch direkt reden können, so Große-Brömer. Auch die Opposition entgegnet dem Brief aus der US-Botschaft.
Ich halte dieses Verhalten der USA für eine völlig unangemessene Einmischung, geradezu eine Art der Erpressung an Deutschland.
So die Bundestagsabgeordnete der Linken Anke Domscheit-Berg. US-Präsident Trump wolle Partnerländer der USA auf seine politische Linie gegenüber China bringen. Zudem meint die netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion,
dass wir in dem ganzen Thema Huawei-Ausschluss aus der Ausrüstung im 5G-Netz nicht einen einzigen Fakt haben, der zeigt, dass es tatsächlich zu Missbrauch durch dieses chinesische Unternehmen gekommen ist. Es gibt keinen Nachweis für Spionage, keinen Nachweis für kleine Hintertüren in Software oder Hardware, kein Beispiel für Sabotage.
Zwar seien Sicherheitsbedenken berechtigt, sagt Jan-Peter Kleinhans, IT-Sicherheitsexperte beim Think Tank Stiftung Neue Verantwortung. Dennoch hält er wenig von der Position des US-Botschafters Grenell.
Jetzt quasi mit dem Argument zu kommen, wenn ihr chinesisches Equipment verbaut, können wir keine geheimdienstlichen Informationen mehr mit euch teilen, finde ich ein bisschen absurd, weil in ganz Europa ist eben schon, und gerade auch in Deutschland, chinesisches Equipment verbaut.
Zudem greife der Blick lediglich auf ein Unternehmen wie Huawei zu kurz, wenn über die Sicherheit von Mobilfunknetzen gesprochen werde. Das Netz müsste unabhängig von Herstellern sicher werden, durch bestimmte Standards wie Zertifizierungen. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums verweist auf die in der vergangenen Woche veröffentlichten Eckpunkte der Bundesnetzagentur. Demnach müssen Unternehmen künftig die erweiterten Sicherheitsanforderungen erfüllen, so das BMI. Das gelte auch für den anstehenden Ausbau des 5G-Netzes in Deutschland, das eine zentrale kritische Infrastruktur für Zukunftstechnologien darstelle. Die Bundesregierung plant zudem, das Telekommunikationsgesetz zu ändern. So müssten Betreiber unter anderem nachweisen, dass sie sich an den Sicherheitskatalog halten und sogenannte kritische Kernkomponenten, die in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden, sollen nur von vertrauenswürdigen Lieferanten bezogen werden dürfen, heißt es. Das bedeutet, sie müssen die Bestimmungen zum Fernmeldegeheimnis und zum Datenschutz einhalten. Aus Sicht des Bundesinnenministeriums reicht das aus.
Christoph Schäfer, die USA drohen Deutschland mit eingeschränkter Sicherheitszusammenarbeit, sollte Huawei-Technik Teil des 5G-Netzes werden, zumindest der neuen Technik. Ob Facebooks Datenskandal oder die Panama Papers, vieles wäre ohne Hinweisgeber wohl nie an die Öffentlichkeit gekommen. Die EU hat jetzt einheitliche Regeln zum Schutz solcher Whistleblower erlassen. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Unternehmen mit mehr als 55 Mitarbeitern müssen demnach künftig eine Stelle einrichten, an die sich Whistleblower wenden können. Die Hinweisgeber sind dazu aber nicht verpflichtet. Sie können sich auch an eine zuständige Behörde oder über die Medien direkt an die Öffentlichkeit wenden. Die Nichtregierungsorganisation Transparency International begrüßte den verbesserten Whistleblower-Schutz, ebenso wie der grünen Europapolitiker Sven Giegold.
Das betrifft auch eben die Medienfreiheit in Europa. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, das im Kopf zu behalten. Das sind Ihre Informanten. Die Leute bekommen jetzt von Europa Schutz, der ihnen in Deutschland bisher verwehrt war. Und es ist auch ein guter Tag für Europa.
Die neuen Regeln sollen Whistleblower außerdem vor Kündigungen schützen. Außerdem sollen sie in möglichen Gerichtsverfahren unterstützt werden. EU-Staaten und Parlament müssen die Einigung noch bestätigen. Anschließend haben die Länder rund 2 Jahre Zeit, die Regeln umzusetzen. Die Deutsche Bank soll einem Zeitungsbericht zufolge vor der Staatsanwaltschaft in New York über ihre Verbindungen zu Unternehmen des US-Präsidenten Donald Trump aussagen. Die New York Times berichtete, die New Yorker Generalstaatsanwältin Letizia James habe die Bank vorladen lassen. Sie solle Kreditunterlagen im Zusammenhang mit Trump-Hotels in Washington, bei Miami und in Chicago vorlegen. Das größte deutsche Geldhaus hatte Trump vor seiner Präsidentschaft hohe Kredite gewährt, als viele andere Institute dem Immobilienunternehmer kein Geld geliehen hatten. Bislang hatte sich die Deutsche Bank unter Verweis auf das Bankgeheimnis geweigert, über ihre Geschäfte mit Trump Auskunft zu geben. Nach 2 Flugzeugabstürzen innerhalb weniger Monate weitet sich die Diskussion um Boeings jüngste Jets der Serie Boeing 737 Max weiter aus. Singapur, eines der wichtigsten Drehkreuze der Luftfahrt weltweit, verhängte ein Startverbot für die Maschinen, ebenso wie die Flugsicherheitsbehörde in Australien. Auch mehrere Fluggesellschaften wie Ethiopian Airlines und die mexikanische Aeromexico erklärten, ihre Maschinen diesen Typs vorübergehend stilllegen zu wollen.
Das waren Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer. Vielen Dank. Die umstrittene Steuer für Digitalunternehmen in Europa kommt zunächst nicht, auch nicht in abgespeckter Form, wie Frankreich und Deutschland das vorgeschlagen hatten. Diese Nachricht hat uns heute Mittag aus Brüssel erreicht, wo die EU-Finanzminister aktuell tagen. Dort begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten Peter Kapern. Frage an Sie, der deutsch-französische Vorschlag, der war ja schon einigermaßen verwässert. Wieso war der Widerstand einiger Mitgliedstaaten jetzt trotzdem so groß, dass das Ganze gescheitert ist?
In der Tat war dieser deutsch-französische Vorschlag aus dem vergangenen Dezember ja deutlich abgespeckt gegenüber dem, was die EU-Kommission vorgeschlagen hatte. Die EU-Kommission wollte ja eine Steuer einführen auf Gewinne bzw. Umsätze aus der Online-Werbung und dem Handel mit User-Daten. Davon war in dem deutsch-französischen Vorschlag nur noch übrig geblieben die Besteuerung von Umsätzen aus der Online-Werbung. Aber selbst dafür gab es keine Mehrheit, weil einfach viele Mitgliedstaaten um ihre wirtschaftlichen nationalen Interessen fürchteten. 3 Länder haben sich heute gesperrt. Das waren Irland, Dänemark und Schweden. Schweden beispielsweise ist das Heimatland des Musikstreaming-Dienstes Spotify. Da hat man natürlich Angst, dass ein solches renommiertes, großes, modernes Unternehmen sich möglicherweise aus dem Land machen würde, wenn da eine extra Steuer auf dieses Unternehmen zukäme. Und Irland hat es sich eben zum Geschäftsmodell gemacht, ist wirtschaftlich gesundet nach der Wirtschaftskrise damit, dass es großen Digitalunternehmen eine innereuropäische Niedrigsteuerheimat bietet. Auch um dieses Geschäftsmodell fürchtete Irland. Deswegen hatte es keinen Sinn, heute darüber abzustimmen. Deswegen wird es auf längere Sicht mindestens keine EU-Digitalsteuer geben.
Jetzt ist das Projekt, Frage an Sie, ist es damit endgültig vom Tisch oder könnte es eben nach der Europawahl im Mai dann nochmal zur Diskussion stehen?
Nein, jetzt setzen alle erstmal darauf, dass man auf internationaler Ebene, auf OECD-Ebene, also im Rahmen aller Industrieländer etwas erreichen kann, wenn auch keine exakte Digitalsteuer, aber doch zumindest eine Vereinbarung über eine Mindestbesteuerung von Unternehmen. Das würde dann für alle Unternehmen gelten, auch für Digitalunternehmen. Das würde dann bedeuten, dass auch Apple, Google und Co. künftig Steuern zahlen müssten, einen Mindestsatz an Steuern zahlen müssten, würde allerdings nicht sicherstellen, dass diese Steuern dann auch tatsächlich in Europa anfallen. Das kann dann auch außerhalb Europas sein, jedenfalls da, wo die ihre steuerliche Heimat dann haben. Es soll nur verhindert werden, dass die eben fast ohne Steuern zu zahlen davonkommen. Darauf will man sich jetzt konzentrieren. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist einigermaßen optimistisch, dass so etwas bis Mitte 2020 erreichbar ist. Falls aber nicht, dann gibt es Signale, dass man dann das Projekt europäische Digitalsteuern nochmal wieder aufleben lassen könnte. Dann hat immerhin auch Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne. Könnte sein, dass dann nochmal Bewegung in die Sache kommt.
Frankreich will eine eigene Digitalsteuer. Österreich erwägt das auch. Gibt es noch andere Mitgliedsländer, die jetzt einen Alleingang erwägen?
Ja, es gibt ein ganzes rundes Dutzend, das Pläne oder Überlegungen in der Schublade hat. Deutschland hat solche Pläne bislang nicht präsentiert. Österreich beispielsweise hat heute noch mal darauf hingewiesen, der österreichische Finanzminister, dass es ja einen Vorratsbeschluss des österreichischen Kabinetts vom Jahresbeginn gibt, dass Österreich national tätig werden will, wenn es keine EU-Digitalsteuer geben wird. Österreich hätte sowieso eine viel weiter gefasste Digitalsteuer bevorzugt, als das dann im deutsch-französischen Vorschlag noch vorgesehen war. Also da ist der Bewegung auf europäischer Ebene dann eben auf der Ebene der Mitgliedstaaten zu sehen, nicht aber mehr als Gesamtheit.
Danke, Peter Kapern. Und in unserer Wirtschaftspresseschau geht es heute darum, dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz informelle Gespräche zwischen Deutscher und Commerzbank bestätigt hat.
Finger weg von dieser Fusion, fordern die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Scholz kann sich öffentlich noch so diplomatisch zurückhaltend äußern. Er hat eigentlich nur in einem Punkt recht. Deutschland braucht als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ein international schlagkräftiges Finanzinstitut, das die Deutsche Bank einst war. Nur bringt es eben, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, nichts, eine fußlahme Deutsche Bank mit einer immer noch kränkelnden Commerzbank zu verschmelzen. Es gibt viel zu große Risiken. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist überzeugt, ein Zusammenschluss werde das Kernproblem beider Großbanken nicht lösen, die schwache Ertragskraft. Hinzu kommen die hohen Finanzierungskosten der Deutschen Bank am Kapitalmarkt. Das Problem verschärft sich, sollte die Bonitätsnote auf Ramschniveau sinken. Dieser Imageverlust kann für die Bank nicht nur die Refinanzierungskosten weiter verteuern, viel schlimmer wären die Folgen im Geschäft mit großen, international tätigen Unternehmen. Ist das von Airbus entwickelte Flugtaxi für maximal 4 Passagiere eine Option für den Nahverkehr der Zukunft? Durchaus, findet die Neue Osnabrücker Zeitung. Es ist mehr als eine Illusion, dass Drohnen bei der Personenbeförderung eine Rolle in der Zukunft der Mobilität spielen können. Zunächst wohl als Luxusfortbewegungsmittel für einige wenige in den Metropolen, aber auch in ländlichen Regionen wäre ihr Einsatz etwa zum Krankentransport denkbar und sinnvoll.
Das war unsere Wirtschaftspresseschau und die Sendung Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie hier ab 14.10 Uhr die Sendung Deutschland heute. Darin der Prozessauftakt im Mordfall Susanna und am Mikrofon ist dann Petra Enzminger. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Danke für Ihr Interesse und noch einen angenehmen Tag. Tschüss.